Weltspiegel, Thema.
Dieser Podcast zum Ende des Jahres, der wird ein bisschen anders als die bisherigen. Ich spreche nicht mit Korrespondenten und es kommen auch keine Experten zu Wort. Sondern diesmal wollen wir Menschen Raum geben, die anpacken, die sich für eine Sache stark machen. Die sich bei Themen engagieren, über die 2019 in den Medien viel berichtet wurde. Wie zum Beispiel Fridays for Future und die zivile Seenotrettung. Und auch Menschen, die in Gebieten helfen, die für uns eher so ein weißer Fleck auf der Weltkarte sind. Zum Beispiel in der Dominikanischen Republik im Grenzgebiet zu Haiti. Warum machen die das und in welchen Momenten stoßen sie an ihre Grenzen? Mein Name ist Male Stüssel. Hallo. Ende Januar diesen Jahres, da habe ich mich in Köln nachts in einen Bus gesetzt voller Schülerinnen und Schüler und bin mit denen nach Berlin gefahren. Denn dort hat am nächsten Tag die Kohlekommission getagt. Aus ganz Deutschland sind die Jugendlichen angereist, um dort bei Fridays for Future zu protestieren. Ich habe damals darüber berichtet und war echt baff, wie klar diese jungen Menschen dort ihre Forderungen formuliert haben und überhaupt, wie viele dort waren. Als ich so alt war, war ich auf keiner Demo. Und was mich noch beeindruckt hat, die jungen Leute haben einen echt langen Atem bewiesen. Seit rund einem Jahr gehen sie wöchentlich auf die Straße, haben sogar geschafft, globale Klimastreiks zu organisieren. Die Schwedin Greta Thunberg ist in aller Munde. Das Klimathema ist eines der Top-Themen in 2019. Und trotzdem, politisch ist wenig bis nichts passiert. Ein Beispiel dafür sind die ernüchternden Ergebnisse bei der UN-Weltklimakonferenz, die gerade in Madrid stattgefunden hat. Das Abschlussdokument ist sehr vage. Konkrete Entscheidungen gab es bei der COP, so werden diese UN-Konferenzen auch genannt, keine. Gefühlt also eher ein Schritt zurück als nach vorne. Eine, die das Jahr über jeden Freitag auf der Straße war, ist Mayra Kellers. Mayra ist 14 und setzt für sich ziemlich klare Prioritäten, wie zuletzt auch bei dem Streik in Köln.
Ich bin deutlich schlechter in der Schule geworden, sagen wir es so, von einer Einserschülerin zu einer Viererschülerin. Aber ich nehme das irgendwie in Kauf, weil ich mache es für das Richtige. Und das Klima hat irgendwie höchste Priorität und sollte auch dann über meiner schulischen Leistung stehen, weil es ja um meine Zukunft geht.
Für den Podcast habe ich Mayra getroffen und da hat sie mir nochmal ausführlicher erzählt, wie Fridays for Future ihr Leben verändert hat. Hallo Mayra.
Hi.
Mayra, warum engagierst du dich bei Fridays for Future?
Vorrangig engagiere ich mich dafür, dass ich eine Stimme kriege, dafür, dass ich ernst genommen werde und dafür, dass ich auch endlich meine Meinung mit einbringen kann. Weil super oft fühle ich mich super machtlos, wenn ich das Gefühl habe, okay, in der Schule kann ich irgendwie mich super schwer realpolitisch einbringen und ich bin 14, ich bin noch nicht 18, es dauert noch 4 Jahre, bis ich wählen kann und ich will einfach meine Stimme mit einbringen und für Veränderung sorgen.
Hast du denn das Gefühl, dass du ernst genommen wirst?
Oft nein. Leider. Also ich habe das Gefühl, wir stehen jetzt seit einem Jahr auf der Straße. Ich streike seit einem Jahr jeden Freitag und es ist nichts passiert. Die GroKo und vor allem generell unsere Politik ignoriert uns immer noch und stellt diese lächerlichen Maßnahmen, dieses Klimapaket halten wir für absolut unsinnig und halten die GroKo auch so ein bisschen für unfähig damit. Deswegen sagen wir, okay, ja, anscheinend habt ihr nicht das genau verstanden, was wir irgendwie haben wollen.
Jetzt wurde an dem Klimapaket aber noch mal ein bisschen rumgeschraubt. Jetzt sind es anstatt 10 Euro pro Tonne CO2-Ausstoß 25 Euro. Was sagst du denn dazu? Ist das nicht schon ein Fortschritt?
Vielleicht. Also ich würde sagen, es ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, aber es reicht uns auf jeden Fall noch nicht. Ich meine, wir fordern eine viel höhere CO2-Steuer, das reicht absolut nicht aus.
Was fordert ihr?
Wir fordern es jetzt nicht direkt, aber langsam einen Einstieg und dann wollen wir irgendwann auf 180 Euro kommen, weil die Wissenschaft sagt, sonst klappt das nicht und es muss funktionieren. Wir müssen jetzt eine CO2-Steuer haben. Aber wir wollen auch jetzt nicht einfach die CO2-Steuer so umsetzen, wie es die GroKo macht, weil die Klimapolitik, die GroKo gerade macht, vor allem das Klimapaket, fördert soziale Ungerechtigkeit und vermindert sie nicht. Und wir legen irgendwie einen Fokus darauf und sagen, okay, Klimapolitik muss sozialgerecht sein, sonst kriegen wir sie nicht konsequent hin und wir brauchen eine konsequente Klimapolitik.
2019 war ja gefühlt das Jahr des Klimas. Ihr seid auf die Straße gegangen, es gab weltweite Streiks, dann gab es den Klimagipfel in New York, die Rede von Greta und jetzt Ende des Jahres die UN-Klimakonferenz in Madrid. Diese Ergebnisse, was für Emotionen haben die bei dir ausgelöst?
Ich bin total enttäuscht und auch total sauer darüber, was da entschieden worden ist. Ich meine, wir haben dieses Jahr so, so viel über das Klimathema geredet, was super wichtig ist. Und dann hatte ich mir erhofft, dass dieses Jahr im Vergleich zur COP24 endlich mal irgendwas Konkretes passiert. Und wirklich passiert. So. Und das ist nicht zustande gekommen. Das, was bei der COP erarbeitet worden ist, ist super unkonkret und einfach absolut unzureichend. Und dann denke ich mir oft so wirklich, wow, okay, gerade ist das Thema so wichtig und so wirklich dringlich. Und warum begreifen das manche Menschen noch nicht? Warum begreifen das die Menschen gerade nicht, die die Machtposition haben, daran was zu ändern? Und ja, das macht mich einfach super wütend und enttäuscht.
Gibt es Momente, in denen das anstatt Ansporn eher so ein Ohnmachtsgefühl in dir auslöst?
Ja, auf jeden Fall. Aber dann denke ich mir immer wieder, okay, ich muss weitermachen. Weil das Klima wartet nicht darauf, dass wir jetzt endlich mal in die Pötte kommen. Nein, das Klima erwärmt sich, der Klimawandel schreitet fort und wir müssen jetzt was machen. Und die Momente der Ohnmacht, wo ich mich so fühle, okay, scheiße, was bringt es gerade? Ist das Ganze überhaupt noch zu stoppen? Obwohl stoppen finde ich eigentlich so schwierig, weil die Klimakrise ist kein Problem der Zukunft mehr, sondern ein Problem der Gegenwart. Dann denke ich mir, okay, jetzt geht's weiter, wir brauchen Maßnahmen.
Sind diese Riesenveranstaltungen wie die jährlichen UN-Klimakonferenzen, auch kurz COP genannt, vielleicht auch ein Teil des Problems? Denn mit fast 200 Teilnehmern ist es natürlich sehr schwierig, sich auf eine gemeinsame Erklärung zu einigen. Und gegebenenfalls sollte man Lösungen auf einer anderen Ebene finden, zum Beispiel auf der europäischen. Wer ist denn jetzt deiner Meinung nach gefordert?
Ja, vor allem muss jetzt irgendwie unsere deutsche Regierung, denke ich, auch vielleicht erstmal was tun. Wir haben super hohe historische Emissionen. Wir sind eine der Hauptverursacher der Klimakrise. Ich meine, wir haben total hohe Pro-Kopf-Emissionen. Ich glaube, wir machen 1% der Weltbevölkerung, aber 4% der weltweiten Emissionen. Und das ist einfach ein Verhältnis, was ich mir irgendwie denke, okay, das können wir so nicht tragen. Wir als Deutschland müssen jetzt irgendwie was machen. Wir als Deutschland müssen irgendwie jetzt Vorreiter sein und damit folgen uns auch andere Länder.
Ursula von der Leyen, die neue EU-Kommissionspräsidentin, die will ja jetzt den Green Deal auf den Weg bringen. Das Ziel ist es, dass die EU bis 2050 klimaneutral sein soll. Und im März soll dafür bereits ein erstes europäisches Klimagesetz vorgelegt werden. Was erhoffst du dir denn davon?
Das, was ich eigentlich immer wieder sagen kann, ich erhoffe mir die Durchsetzung dieser Maßnahmen. So, ne? Die GroKo entscheidet Maßnahmen, oder nicht nur die GroKo, generell unsere Regierung entscheidet Maßnahmen so, die auf keinen Fall reichen. Aber dann setzt sie selbst diese, die noch lange nicht genug sind, noch nicht mal durch. Und ich wünsche mir eine Durchsetzung der Maßnahmen, die auch wirklich konsequent sind. Und ich finde es einfach absolut lachhaft, dass wir das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben und uns da wirklich gar nicht dran halten. Dann stelle ich wirklich die Kompetenz gerade unserer Regierung in Frage, wenn sie das nicht hinkriegen, ein selbst unterschriebenes Abkommen einzuhalten und konsequente Klimapolitik zu machen.
Das sind jetzt Forderungen an die Bundesregierung. Wie sieht das denn bei Fridays for Future aus? Wie stellt ihr euch ab 2020 auf? Was sind eure Ziele? Was sind eure Strategien? Weil ihr seid jetzt ein Jahr lang auf die Straße gegangen. Ihr habt auf jeden Fall schon mal geschafft, das auf die Agenda zu setzen. An der Umsetzung hapert es noch. Inwiefern verändert ihr euch gegebenenfalls auch?
Also ich bin super stolz auf uns für dieses eine Jahr. Das muss man irgendwie immer wieder sagen. Wir haben dieses Klimathema in den öffentlichen Diskurs gestellt, in den Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses. Und das musste auch sein. Aber irgendwie fehlen immer noch die Maßnahmen. Und oft kommt dann so ein Gefühl der Machtlosigkeit in mir hoch, wenn ich mir denke, okay, wow, ich habe so viel aufs Spiel gesetzt. Mein Leben besteht nur noch aus Fridays for Future und Aktivismus. Und also die GroKo reagiert irgendwie immer noch mit so einem Ablächeln darauf. Und das macht mich wirklich frustriert. Aber dann denke ich mir auch immer wieder, okay, wenn Streiken wohl nicht gereicht hat, was ja auch ziviler Ungehorsam ist, was können wir dann machen? Und die Frage stellen wir uns jetzt auch im Moment. Manche Ortsgruppen sagen, okay, wir gehen jetzt den Weg, dass wir mit dem normalen Streiken vielleicht aufhören oder das vermindern und dafür mehr andere, buntere, diversere Aktionen machen. Vielleicht auch mehr in die Richtung zivilen Ungehorsam. Andere Ortsgruppen bleiben bei dem Streik.
Du sagst auf jeden Fall bunter, gegebenenfalls auch radikaler, weil mit Extinction Rebellion gibt es ja zum Beispiel eine Gruppe, die das sehr viel weiter treibt als ihr zum Beispiel bei Fridays for Future.
Ja, wir solidarisieren uns generell erstmal mit allen Bewegungen, die friedlich für Klimaschutz kämpfen. Aber was klar ist, dass wir als Fridays for Future eine friedliche Bewegung sind. Wir sind eine Bewegung, die zivilen Ungehorsam betreiben, Extinction Rebellion oder auch Ende Gelände. Und mit denen solidarisieren wir uns auch. Wir sehen uns als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung, aber wir sind nicht Extinction Rebellion und wir sind auch nicht Ende Gelände.
Du hast gerade eben schon gesagt, seit einem Jahr bestimmt das eigentlich dein Leben. Inwiefern hat sich das verändert? Wie schaut dein Alltag jetzt aus?
Mit 13 habe ich angefangen, bei Fridays for Future mich total zu beteiligen. Dann bin ich jetzt im Sommer 14 geworden und seitdem auch noch viel mehr dabei. Und das ist so sehr, sehr schwierig, weil ich vor allem mit meinem Alter absolut nicht ernst genommen werde, habe ich oft das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass Menschen zu dir kommen, wow, das ist ja toll, was du mit 14 schon alles machst. Dann denke ich mir so, es geht mir nicht um mich, es geht mir nicht gerade darum, wie viel Spaß mir das macht, was es auch total macht. Nein, es geht mir darum, dass hier gerade meine Zukunft am Spiel steht und hier aufs Spiel gesetzt wird. Und deswegen bestimmt das mein Leben. Und das entscheide ich so. Ich erwarte es nicht von jedem. Aber ich erwarte irgendwie von jedem, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil es uns alle betrifft.
Wie ist das denn bei dir an der Schule? Was sagen zum Beispiel die Lehrer dazu, dass du zuletzt freitags nicht die Schulbank gedrückt hast, sondern auf der Straße warst?
Die sind da natürlich nicht so glücklich drüber, aber das ist mir auch relativ egal, weil genau dieser Schulstreik uns ja so bekannt gemacht hat und genau dieser Schulstreik hat uns zu diesem Erfolg gebracht und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dabei bleiben und weiter irgendwie unangenehm sind. Und ja, klar, meine Schule findet das nicht so nice, meine Noten auch nicht, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht nicht um mich und meine Noten. Es geht um die Klimapolitik und die GroKo. Denen sollte man gerade schlechte Noten geben, weil die gerade versagen.
Und wie ist das bei deinen Eltern oder so dein Umfeld? Wie gucken die darauf? Unterstützen die dich da oder schlägt dir da auch Skepsis entgegen?
Also mein Umfeld ist halt mittlerweile größtenteils aktivistische Leute, aber die Menschen aus meiner Schule und so alte Freunde und meine Eltern und so weiter, die bin ich irgendwie mit dabei zu politisieren und mit in das Thema reinzubringen. Und das brauchen wir, glaube ich, gerade. Wir müssen aus unserer Klimabubble rauskommen, das merke ich auch selber total oft, und müssen an alle Menschen gehen.
Danke dir für dieses Interview, Mayra.
Gerne.
Und ich bin gespannt, was 2020 kommt. Wenn ich Haiti höre, dann muss ich als erstes immer an dieses ganz schlimme Erdbeben denken. Und das ist nun tatsächlich schon fast 10 Jahre her. Damals sind etwa 230.000 Menschen zu Tode gekommen. Unzählige Häuser wurden zerstört, Schulen, Krankenhäuser. Und im Anschluss gab es eine große Hilfsbereitschaft und sehr viele Spenden. Doch auch jetzt ist die Situation in Haiti noch immer kritisch. 2/3 der Haitianer leben unterhalb der Armutsgrenze und darum sind viele in den Nachbarstaat, die Dominikanische Republik, ausgewandert. Einmal im Jahr fährt ein Ärzteteam aus Köln in die Grenzregion, um die Menschen dort medizinisch zu versorgen. Aber es geht nicht nur darum. Das hat mir Dr. Jens Klüppelberg erzählt, als ich ihn in seiner Praxis besucht habe.
Hallo, Herr Klüppelberg. Seit wann fahren Sie in die Dominikanische Republik bzw. in das Grenzgebiet zu Haiti?
Also ich persönlich seit 5 Jahren. Professor Franzen hat das mal für unsere Praxis quasi initiiert, vor 8 Jahren erstmals. Und war damals auf der Suche nach einem Projekt, wo wir uns ein bisschen einbringen können, wo wir quasi mal etwas zurückgeben können. Und für eine Praxis, wenn man in der Niederlassung ist, kann man natürlich nicht 3 Monate mit Ärzte ohne Grenzen in irgendein Krisengebiet, sondern wir brauchten ein Projekt oder suchten ein Projekt, was kurzfristig möglich ist für einen kurzen Zeitraum, wo wir trotzdem uns aber sinnvoll einsetzen können. Und haben wir über den Malteser Hilfsdienst quasi dieses Projekt gefunden.
Und wie lange sind Sie denn da vor Ort mit dem Team?
Wir persönlich sind etwa 10 Tage vor Ort. Das heißt, wir sind dort mit 30 bis 40 Ärzten aus allen Fachrichtungen, die in der Regel alle aus dem Gebiet um Florida kommen.
Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Sie packen hier in Köln Ihre Koffer mit Medikamenten und medizinischem Besteck oder ist da ein Teil auch vor Ort?
Also der größte Teil der Medikamente wird quasi in Amerika über Spenden organisiert und schon vorab dorthin geflogen. Wir haben etwa 2000 Patienten, die wir in der Zeit versorgen, sodass also die Menge an Medikamente durchaus das, was wir so in den Koffer mitnehmen können, übersteigt. Wir nehmen das ein oder andere auch selbst mit, was wir hier haben, wo wir denken, das kann man sinnvoll einsetzen. Und wir nehmen aber nicht nur Medikamente mit, weil wir haben gemerkt, dass es hier nicht nur um rein medizinische Versorgung geht, es geht auch um Zuwendung am Menschen. Und wir haben gesucht eine Möglichkeit, wie können wir den Kontakt herstellen zu der Landbevölkerung und haben dann irgendwann Fußbälle auserkoren, weil ein Fußball ist weltweit bekannt. Jedes Kind an jeder Ecke in der Welt weiß mit einem Ball was anzufangen. Also haben wir Fußbälle mitgenommen, in der Regel so 150 Stück in unseren Koffern und sind auf der Weg in die Mission quasi schon durch den Dschungel gefahren, an den Wellblechhütten vorbei und haben schon den Kontakt zu der Bevölkerung hergestellt. Und haben wir gesehen, dass diese Zuwendung ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das haben wir auch bei den Patienten gemerkt vor Ort.
Sie sagten, die Zuwendung ist wichtig. Das stelle ich mir aber bei 2000 Patienten ziemlich schwierig vor. Das ist ja doch eine enge Taktung. Wie muss ich mir da diesen Arbeitsalltag eigentlich vorstellen?
Also der Arbeitsalltag selbst beginnt sehr früh. Morgens um 6 Uhr geht quasi der ärztliche Leiter dieser Aktion rum von Hütte zu Hütte und weckt alle Beteiligten mit einer Glocke. Und dann treffen wir uns in der Missionskapelle, um dort, wer möchte, an einem Gottesdienst kurz teilzunehmen, wo wir auch nochmal Gedanken fassen, wofür sind wir alle da, was wollen wir eigentlich erreichen. Da kommt schon dieses Moment der Zuwendung auch am Menschen nochmal sehr deutlich rüber. Und dann geht's ran in die einzelnen Räume bis hin in die OPs. Wir haben 3 OPs dort. Die sind alles über Spenden organisiert und finanziert dort aufgebaut. Wir haben Kardiologen dort, Pneumologen dort, wir haben Kinderärzte da, wir haben Zahnärzte da, also eigentlich alle möglichen Fachrichtungen. Und dann müssen Sie sich das so vorstellen, es gibt draußen eine quasi große Veranda, wo dann hunderte von Menschen draußen sitzen, nur von einem Wellblechdach überdacht. Und dann kommt jetzt was ganz anderes, was wir hier so gar nicht kennen in der medizinischen Versorgung. Sie kommen dorthin und dann fangen plötzlich hunderte von Menschen an zu singen, sind fröhlich, sind guter Stimmung, obwohl es ihnen wirklich nicht gut geht. Es sind die Ärmsten der Armen dort. Und da kommt etwas an Energie rüber, das zieht sie einfach mit. Und dann weiß man auch schnell, dass Zuwendung ein ganz wichtiges Thema ist. Und die Menschen sind einfach nur dankbar, dass jetzt Ärzte kommen, woher auch immer. Und ich darf Ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich war bei meinem ersten Aufenthalt dort im Zimmer, habe eine Patientin untersucht und behandelt und plötzlich fängt sie an zu singen. Ich kannte die Sprache natürlich nicht, habe meine Übersetzerin gefragt, warum sie denn jetzt singt. Und da sagte sie, die Dame hat nichts, was sie ihnen schenken kann und ist einfach nur dankbar und möchte sich mit dem Gesang bei ihnen bedanken.
Erstmals kommen die Leute ja zu ihnen aufgrund eines medizinischen Leidens. Wie viel bekommt man denn aber auch so von dem Schicksal der Menschen da vor Ort mit oder auch von der politischen Situation?
Das kriegen sie vielleicht nicht direkt im ersten Moment mit bei der ersten Behandlung, aber dadurch, dass ich jetzt schon einige Jahre dort oder wir von der Praxis ja schon einige Jahre dort teilnehmen, bekommen wir auch Verläufe mit über die Zeit und damit bekommen wir auch Einzelschicksalsverläufe mit, wo wir dann merken, wie sich Dinge ändern. Aber man bekommt auch ein bisschen mit, wie sich politische Dinge ändern. Ich weiß noch, das erste Jahr sind wir über quasi Ackerwege durch den Dschungel gefahren mit riesen Schlaglöchern, wo wir uns nicht klar waren, ob wir mit dem Auto überhaupt durchkommen. Und diese sind mittlerweile ausgebaut, asphaltiert, also man hat an der Infrastruktur gearbeitet und wir merken auch, dass immer weniger Patienten quasi diese Notwendigkeit sehen, in die Mission zu kommen und doch auch ein Großteil der Patienten jetzt über ein Statiksystem versorgt werden. Also es hat sich eine Menge getan.
Gibt es denn auch Patienten, die Sie in den Jahren immer wieder gesehen und getroffen haben oder ist es eher, ich reise zurück und dann probiere ich auch abzuschalten und hier in Köln wieder in den Alltag reinzukommen?
Also abschalten muss man, um in den Alltag hier reinzukommen, weil es ist schon ein Unterschied, ob Sie dort mit wenig Mitteln jemandem eine große Hilfe bieten können, aber manches auch nicht machen können, weil es einfach finanziell dort vor Ort nicht machbar ist. Und wenn Sie dann sehen, dass hier mal eben ein Elektrorollstuhl für 6.000 Euro rezeptiert wird, dann sind das natürlich zwei völlig unterschiedliche Welten. Aber das muss man auch trennen. Das heißt, Sie müssen natürlich abschalten, wenn Sie zurückkommen, aber man schaltet nicht ab in dem Sinne, dass man die Patienten vergisst. Und wir sehen sie halt doch über die Jahre wieder, nicht jeden Einzelnen, aber doch den einen oder anderen, wo man dann selbst seine eigenen Aufzeichnungen dort wiederfindet oder den Patienten auch erkennt unter all diesen Menschen. Und dann ist das auch sehr herzlich.
Sie haben gerade diese zwei Welten angesprochen. Verändert das auch ein bisschen den Blick auf die Welt hier in Deutschland? Also zum Beispiel, wenn sich ein Privatpatient darüber aufregt, dass er jetzt nicht direkt am nächsten Tag sofort einen Termin bekommt?
Was das Aufregen darüber angeht, das sind wirklich zwei Welten. Sie müssen sich vorstellen, die Patienten kommen teilweise in Bussen angefahren, also die werden quasi eingesammelt, die hätten selber gar nicht die Möglichkeit, den Bus zu nehmen, werden eingesammelt, werden dorthin gefahren, morgens um 4 Uhr sitzen die da schon und der eine oder andere kommt vielleicht erst abends um 18, 19 Uhr dran. Und dann kommt ein strahlender Mensch in den Raum rein, der einfach nur dankbar ist, dass er noch drankommt an dem Tag. Da hören Sie nicht einen, der meckert, dass es zu spät ist oder dass man nicht früh genug einen Termin hat, sondern die sind einfach nur dankbar, dass was passiert.
Inwiefern arbeiten Sie denn mit dem Team hier in Deutschland dann gegebenenfalls auch die erlebten Sachen wieder auf? Also weil da kommt man sicherlich auch mit Situationen in Berührung, die belastend sind. Wird das im Team dann auch besprochen?
Das wird im Team besprochen, das wird aber auch vor Ort schon besprochen und wir gehen sowieso mit sehr viel Spaß da dran. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir jetzt alle so ganz nüchtern dahin fahren und jetzt muss hier geholfen werden und man darf nicht lachen. Wir sehen es eigentlich genau anders. Wir gehen mit einer großen Freude daran. Solche Maßnahmen schweißen immer zusammen.
Wenn Sie jetzt 10 Tage vor Ort sind und dann wieder Ihre Koffer packen und zurück nach Deutschland reisen, ist das manchmal auch ein bisschen frustrierend, dass man denkt, man lässt hier jetzt alles so stehen und liegen, obwohl es eigentlich noch so viel zu tun gibt?
Ja, aber das macht man sich vorher schon klar. Also vielleicht bei meiner ersten Reise war das so, ja, weil ich das nicht kannte und es war für mich sowieso alles neu. Jetzt bin ich schon mehrfach da gewesen und wenn man jetzt zurückfährt, dann fährt man eher mit einem guten Gefühl zurück für das, was man getan hat. Man weiß, man kann die Welt nicht ändern und es gibt viele vor mir, denen ich nicht helfen konnte. Es wird viele nach mir geben, denen ich nicht helfen kann. Aber für die Zeit, in der ich da bin, kann ich was tun. Ich glaube, darum geht's.
Gibt es denn irgendeine Situation oder eine Aktion, die Sie besonders im Gedächtnis behalten haben?
Also medizinisch gesehen gibt es sicherlich eine Menge Dinge, die man so im Gedächtnis hält. Aber wir haben natürlich auch manchmal so Erlebnisse, die außerhalb der Aktion selber vor Ort sind. Zum Beispiel jetzt bei der letzten Tour dieses Jahr auf der Rückfahrt haben wir einen Platten und stehen plötzlich mit dem Auto da mitten im Nichts. Und dann kam Gott sei Dank jemand vorbei, denn wir waren der Meinung, es gibt überhaupt kein Reserverad in dem Auto und wir hatten auch kein Werkzeug. Da mussten wir uns erstmal sagen lassen, das Reserverad war an anderer Stelle, als wir das erwartet hätten. Und dann hat uns jemand geholfen und der sich wirklich eingesetzt hat und alles daran gemacht hat, dass wir den Reifen wieder dran kriegen. Und dann haben wir gesagt, wie können wir uns bedanken? Klar kann man jemandem Geld geben und er freut sich auch darüber. Und Professor Franzen hat, warum weiß ich eigentlich auch nicht, ich habe ihn mal gefragt, warum er das macht, er hat immer wieder mal Karnevalsorden mit, wenn er in fremde Länder fährt. Und er sagt, dafür irgendwas ist er immer zu gebrauchen. Und dann erinnert er sich, er hat ja den Karnevalsorden eigentlich im Koffer, nahm den Orden raus und dann haben wir feierlich einen Karnevalsorden diesem Menschen überreicht. Und ich sage Ihnen, der hat sich über diesen Karnevalsorden mehr gefreut, als über das Geld, was wir ihm gegeben haben. Der war so stolz und da geht's nicht um Geld, da geht's nicht um so große Dinge, es sind die kleinen Dinge im Leben.
Vielen Dank, Herr Klüppelberg, für das Interview und das ist wirklich ganz großartig, was Sie mit diesem Praxisteam da jedes Jahr auf der Insel meistern und leisten. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ein Thema, das in diesem Jahr bewegt hat, ist die zivile Seenotrettung. Ich kann mich noch gut an die Festnahme der deutschen Kapitänin Carola Rakete erinnern. Sie hatte das Schiff, die Sea-Watch 3, trotz eines Verbots in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Und zuvor hatte sie wochenlang mit 53 Flüchtlingen an Bord ausgeharrt und auf eine Genehmigung der italienischen Behörden gewartet. Die zivile Seenotrettung ist auch deswegen so in den Fokus gerückt, weil die EU im Frühjahr die Mission Sophia eingestellt hat. Das war eine Mission, die Flüchtlinge vor der Küste Libyens aus Seenot gerettet hat. Ich spreche mit Maria Drenk. Maria ist 25 Jahre alt und war schon auf mehreren Missionen mit der Sea-Watch unterwegs. Maria, warum hast du dir Sea-Watch ausgesucht für dein Engagement?
Ich habe mich schon länger mit Migration beschäftigt, einfach als Thema, weil ich es unglaublich unfair finde, dass die Freiheit, die man so im Leben hat, vom Pass abhängt und vom Ort der Geburt. Und da war Sea-Watch eine logische Wahl.
Du sagst, Migration ist ein wichtiges Thema, aber warum denn ausgerechnet Sea-Watch? Ich meine, es gibt auch hier in Deutschland zig andere Projekte, in denen man sich da hätte engagieren können.
Häufig ist ein bisschen Zufall, wo man landet. Bei mir war es definitiv ein bisschen Zufall. Ich habe die Ausschreibung gesehen und habe gesehen, dass sie noch eine Köchin brauchen. Habe gedacht, okay, kochen kann ich. Habe mich beworben, bin genommen worden. Und wenn man sich dann einmal in so eine Organisation eingearbeitet hat, dann bleibt man ja auch irgendwie hängen.
Was war denn deine erste Sea-Watch-Mission, mit der du dann auch tatsächlich unterwegs warst?
Ich habe angefangen für Sea-Watch zu arbeiten im Juli 2017 und meine erste Mission war dann im Dezember 2017. Und da bin ich eine Mission als Köchin gefahren, habe für die Crew gekocht und habe dann auch für die Gäste, die wir dann an Bord hatten, gekocht. Wir hatten 256 Gerettete für 4 Tage damals noch an Bord.
Wo habt ihr die gerettet und wo seid ihr dann in den Hafen gefahren?
Wir haben insgesamt 4 Boote aufgenommen. Davon waren 3 ursprünglich von der Lifeline gerettet worden und ein kleines Holzboot haben wir selber abgeborgen. Die haben wir außerhalb der 24-Meilen-Zone vor Libyen gerettet. Wo genau, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Und mit denen sind wir dann nach Trapani auf Sizilien gefahren.
Und wie war die Verfassung von den Menschen, als ihr die dann aufgenommen habt zu euch aufs Boot?
Die Menschen, die wir aufgenommen haben, waren in vergleichsweise guter Verfassung. Aber das ist immer, womit man es vergleicht. Also alle Menschen, die dort aus Libyen kommen, haben Folternarben, haben Geschichten von Missbrauch, Vergewaltigung und Gewalt zu erzählen. Viele der Narben sieht man einfach auch nicht, weil es viele psychische Narben sind natürlich. Aber wir hatten zum Beispiel eine Frau an Bord, die auf dem Schlauchboot ihr Kind bekommen hatte. Und das war eine sehr, sehr kritische Situation, weil natürlich in dem ganzen Dreck ist einfach keine Umgebung, um ein Kind zu bekommen. Und dementsprechend geschwächt war die Frau, dementsprechend geschwächt war das Kind. Und das sind einfach ganz, ganz kritische Situationen, in denen es eben wichtig ist, möglichst schnell in den nächsten Hafen zu kommen, damit diese Menschen eine würdige medizinische Versorgung bekommen.
War das für dich auch so die krasseste Situation, die du erlebt hast in deiner Zeit bei Sea-Watch?
Ja, das war schon intensiv, auf jeden Fall. Sich das so vor Augen zu führen, auf dem Boot zu stehen mit diesem kleinen, zu früh geborenen Kind im Arm und so zu denken, dieses Kind ist mitten im Mittelmeer auf einem Schlauchboot, wo noch andere 50 bis 100 Menschen, ich weiß es nicht mehr genau, drauf waren. Es ist einfach so ein absurdes Bild, was mir einfach diesen ganzen Horror der Situation nochmal sehr, sehr deutlich vor Augen geführt hat.
Das ist jetzt eben eine sehr extreme Situation. Was war denn für dich eine der schönsten Situationen, die du erlebt hast?
Ich würde fast sagen, dieselbe Situation. Mhm. Weil ich dann eben auf dem Schiff stand mit diesem kleinen Kind im Arm und dieses kleine Kind hatte überlebt. Und das ist diese Paradoxie der Arbeit, die wir machen, dass einerseits die Situation, in der wir arbeiten, ganz, ganz furchtbar ist. Und gleichzeitig, wenn wir dann Menschen retten können, die Dankbarkeit und einfach der Fakt, dass sie jetzt auf einem sicheren Boot sind, wo sie den Gefahren Libyens entflohen sind. Diese zwei Dinge stehen sich einfach sehr, sehr krass gegenüber. Und das ist auch ein großer Faktor, warum diese Arbeit so emotional beladen ist und auch anstrengend ist teilweise.
Diese Anstrengung, das ist ja auch vor allem psychologisch sicherlich eine Belastung für euch. Inwiefern wird das denn während dieser Zeit oder auch im Nachhinein aufgearbeitet?
Zunächst mal haben wir natürlich eine grandiose Crew. Wir sind 22 Leute an Bord und wir haben vor jeder Mission ein psychologisches Briefing, wo auch jeder einen sogenannten Buddy bekommt, wo man ein bisschen gegenseitig aufeinander aufpassen soll, dass man genügend Pausen macht, dass man sich auch manchmal genügend abschottet einfach. Das ist so, was während der Mission passiert und nach der Mission haben wir auch jederzeit die Möglichkeit, Psychologen in Deutschland zu kontaktieren, die sich bereit erklärt haben, uns Unterstützung zu leisten, wenn wir sie brauchen.
Wie ist das denn bei dir persönlich? Wie hast du das im Nachhinein verarbeitet?
Also für mich persönlich war es nicht so offensichtlich lange, welche Einflüsse das auf mich persönlich gehabt hat. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es mir unglaublich schwer fiel, die Probleme der Menschen hier um mich herum in Deutschland ernst zu nehmen. Wenn du Menschen kennst, die gefoltert wurden, die massivste psychische Traumata erlitten haben, die wirklich körperliche und seelische massive Narben davongetragen haben, dann werden so Alltagsprobleme, so ich habe noch nicht alle Weihnachtsgeschenke oder so, sehr, sehr trivial. Und bis ich da wieder in der Lage war, wirklich zuzuhören und wirklich da auch für meine Freunde da zu sein und deren Sorgen ernst zu nehmen, das hat einige Monate gedauert, bis ich das verstanden habe und bis ich es auch wieder umstellen konnte.
Du hast eben gesagt, während der Zeit ist die Crew eben auch besonders wichtig. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das für Menschen, die da zusammenkommen und aus welchen Beweggründen sind die da?
Das sind ganz, ganz bunt gemischte Menschen. Also das kann man wirklich gar nicht so pauschal sagen. Letztlich suchen wir vor allem Menschen, die einfach die Fähigkeiten mitbringen, die wir an Bord brauchen. Qualifizierte Leute, die wirklich wissen, was sie tun. Das ist so Nummer eins Grund, um Leute aufs Schiff zu holen. Aber natürlich schauen wir schon auch auf die Beweggründe, die die Menschen mitbringen, warum sie da sind. Und das ist bei einem sehr großen Anteil der Aktivisten eben dieser Gleichheitsgedanke. Es ist vor einem halben Jahr oder ich weiß nicht genau wann, eine australische Touristin im Mittelmeer von einem Kreuzfahrtschiff runtergefallen. Und da ist eine riesengroße Rettungsaktion eingeleitet worden, was genau richtig ist, was genau das ist, was man machen sollte in einer solchen Situation. Es wurde groß berichtet in allen internationalen Medien und so weiter. So, das ist das, was man tun sollte, um ein Menschenleben zu retten, nämlich genau alles, was irgendwie möglich ist. Und genau das passiert nicht im Mittelmeer, weil es schwarze Menschen sind. Und diese Paradoxie geht vielen unserer Crewmitglieder sehr, sehr auf die Nerven.
Man merkt auf jeden Fall in diesem Gespräch, dass dir das Thema sehr wichtig ist und sehr nahe geht. Wann ist denn deine nächste Mission mit der Sea-Watch geplant?
Wir sind gerade in der Neuplanung für das Jahr 2020. Deswegen habe ich jetzt noch keine feste Zeit, einfach weil das gerade geplant ist. Aber ich denke mal, dass ich nächsten Sommer wieder fahren werde. Mal gucken. Aber ja, ich studiere ja auch noch. Das muss auch noch gemacht werden zwischendurch.
Danke für das Interview, Maria.
Gerne.
Ich finde es spannend und motivierend, mit welchem Elan sich Menschen für ein Ziel oder auch einen guten Zweck einsetzen, und zwar ehrenamtlich. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr auch ein Thema, für das ihr brennt, für das ihr gerne Zeit investiert? Das würde mich interessieren und ich freue mich über Nachrichten an weltspiegel@wdr.de. Das war unsere Podcast-Folge zu Menschen, die was bewegen wollen. Schön, dass ihr dabei wart. Die Redaktion hatte Heribert Roth, am Mikrofon Male Stüssel.